Wir hören den für heute vorgeschlagenen Predigttext aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 10. Da traten die Pharisäer zu Jesus und fragten ihn, ob es einem Mann erlaubt sei, sich von seiner Frau zu scheiden. Und sie versuchten ihn damit. Er antwortete ihnen, was hat euch Mose geboten? Sie sagten, Mose hat zugelassen, einen Scheidebrief zu schreiben und sich zu scheiden. Jesus antwortete ihnen, wegen eurer Herzenshärte hat er euch dieses Gebot geschrieben. Aber von Anfang der Schöpfung an hat sie Gott geschaffen als Mann und Frau. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Und im Haus befragten ihn seine Jünger nochmals darüber. Und er sagte zu ihnen, wer sich von seiner Frau scheidet und eine andere heiratet, der begeht Ehebruch gegen sie. Und wenn sich eine Frau von ihrem Mann scheidet und einen anderen heiratet, begeht sie Ehebruch. Dann brachten sie Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren die an, die sie trugen. Als es Jesus sah, wurde er unwillig und sagte zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen und verwehrt es ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, der wird nicht hineinkommen. Und er nahm sie in den Arm, legte die Hände auf sie und segnete sie. Gott segne an uns dieses Wort. Amen. Liebe Gemeinde, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Gott spricht und der Mensch fängt an zu diskutieren. Warum? Entweder, weil er noch nicht verstanden hat, was Gott gesagt hat, oder weil er sich nichts sagen lassen will. Vielleicht auch, weil er Gott und damit sich selber übers Ohr hauen will. Gott, damit kannst du doch nicht recht haben. Das kannst du doch nicht gesagt oder das kannst du doch nicht so gemeint haben. Jedenfalls gilt das doch heute nicht mehr, oder? Die Pharisäer wollten Jesus prüfen und möglichst eine Falle stellen. Heißes Thema Ehescheidung. Mal sehen, bei wem er ins Fettnäpfchen tritt. Bleibt er bei der Bibel angesichts des Ehebrechers König Herodes? Na, das hat schon Johannes dem Täufer den Kopf gekostet. Ob er sich darauf einlässt? Oder weicht er der Schrift auf, spricht er gegen das Gesetz? Na, dann kann er nicht mehr als führender Kopf gelten, was die Verkündigung und Auslegung von Gottes Wort angeht. Jesus im Test. Und der Test für uns, was geht uns so durch den Kopf, wenn wir Gottes eindeutiges Wort hören? Lassen wir uns etwas sagen? Oder fangen wir an zu diskutieren? Und wenn wir schon einmal dabei sind, was hat denn nun die Diskussion um die Ehescheidung mit der anschließenden Kindersegnung zu tun? Nun, ursprünglich war es mal so vorgesehen, dass Kinder eine natürliche Folge der Ehe zwischen einem Mann und einer Frau sind. Nach der Ehe zwischen Mann und Frau geht es um die Kinder. Eigentlich logisch, zumindest damals. Und jedes Kind weiß doch, dass Ehescheidung etwas Schlimmes ist. Die Kinder leiden am meisten darunter. Sie sind mit ihrem Denken und Verhalten oft näher am Ursprung, näher an Jesus als die Erwachsenen. Jedes Kind würde Jesus sofort zustimmen, keine Scheidung. Meine Eltern sollen sich vertragen. Aber die Zusammenhänge sind noch tiefer. Kinder sind die radikal Abhängigen. Sie erwarten alles von anderen, zunächst von ihren Eltern. Sie sind total auf sie angewiesen. Sie sind ihnen auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Und sie empfangen alles von ihren Eltern, leben als Empfangende. Sie lassen sich auch etwas sagen. Sie leben vom Wort ihrer Eltern. Und das, was so in der menschlichen Familie gilt oder gelten sollte, gilt genauso für das Verhältnis zu Gott, sollte genauso für die Familie Gottes gelten. Nur so wie die Kinder kann man im Reich Gottes, in der Familie Gottes leben. In dieser Abhängigkeit von Gott, in dieser Erwartung an Gott, in diesem Angewiesensein auf Gott, in diesem Ausgeliefertsein an Gott, in dieser empfangenden Haltung, die sich etwas sagen lässt. Im Reich Gottes leben, unter der Herrschaft Gottes leben. Dafür können die Kinder Vorbild sein. Und genau darum geht es eben auch in der Ehe. Dass da Gott regiert, in unserem Denken und in unserem Verhalten. Jesus sieht die eheliche Treue zwischen Menschen als Parallele zur Bundestreue Gottes zu seinem Volk. Das haben wir immer wieder im Alten wie im Neuen Testament. Wenn wir Bibelstunde hätten, würde ich die Bibelstellen jetzt mal durchgehen, oder einige sind viele. Und wenn Jesus die Kinder berührt und segnet, dann tut er im Grunde genommen das Gleiche wie Gott mit Adam und Eva, denen er seinen Ehesegen spendet. Das Verhältnis zu Gott und unser Verhältnis zu Ehe und Familie und Sexualität, das gehört unmittelbar zusammen. Das sind nicht zwei getrennte autonome Bereiche, da wären wir im Heidentum. Gott will hier das Sagen haben. Und Jesus kam, um uns zu Gott zurückzuführen, zum Ursprung. Das bedeutet auch zur ursprünglichen Schöpfungsordnung. Wer die Schöpfungsordnung missachtet, der missachtet auch den Schöpfer. Wir haben das eben in der Brieflesung schon gehört. Heiligung, also ein Leben, das ganz Gott gehört, und das Zusammenleben von Mann und Frau, das hängt ganz eng miteinander zusammen. Und wer das, was die Bibel dazu sagt, verachtet oder man kann übersetzen verwirft, ablehnt, wer es beiseite setzt, für ungültig erklärt, wer es abschafft, absetzt, der verachtet nicht Menschen, sondern Gott. Der verwirft Gott, lehnt ihn ab, setzt ihn beiseite, erklärt ihn für ungültig, setzt ihn ab, schreibt Paulus. Brieflesung 1. Thessalonicher 4. Und so ist ausgerechnet das Wort von Jesus über das Verbot von Ehescheidung mit Wiederheirat das am häufigsten, nämlich 5-mal zitierte Jesuswort im Neuen Testament. Weil die eheliche Liebe und Treue ein reales Abbild des Verhältnisses zwischen Gott und seinem Volk ist, auch zwischen Jesus und seiner Gemeinde. Und wenn die Ehe von Menschen zerstört ist oder zwischen Menschen, dann kann sie kein Realsymbol mehr für das Reich Gottes sein. Reich Gottes und Ehe, das hat tatsächlich sehr viel miteinander zu tun. Sehr viel. Schauen wir uns nun die ersten Verse und die Diskussion noch einmal etwas näher an. Jesus wird gefragt, ist es einem Mann erlaubt, seine Frau zu entlassen, sie fortzuschicken? Darf sich ein Mann von seiner Frau scheiden? In seiner Antwort verweist Jesus zunächst auf die Schrift, auf die Tora, auf Mose. Das hat er immer wieder getan. Jesus kam, um die Schrift zu erfüllen. Und er lässt sich nicht trennen von dem, was wir das Alte Testament heute nennen. Das heißt übrigens auch, wenn Jesus sich über eine Sache nicht explizit geäußert hat, dann galt für ihn selbstverständlich, was dazu schon in der Bibel steht. Das musste er nicht wiederholen. Das war klar. Und was steht da? Nun, Mose hat erlaubt, eine Scheidungsurkunde auszustellen. So lesen wir in 5. Mose 24 im Deuteronomium. Deuteronomium heißt das zweite Gesetz, die Wiederholung des Gesetzes. Im ersten Gesetz, im zweiten Mose, stand nur, du sollst nicht Ehe brechen. Und nach der ersten Gesetzgebung kam sofort der Abfall, der Tanz ums goldene Kalb. Und nun war die Erlaubnis des Mose ein Zugeständnis an die harten Herzen. So ein Zugeständnis ist nicht der eigentliche oder ursprüngliche Wille Gottes, sondern eine Notverordnung, eine Notverordnung. Und mit einer Notverordnung wird eine Not einigermaßen geordnet, um noch Schlimmeres zu verhindern. Das brauchen wir manchmal. Die Entwicklung ging dann weiter. In den Zeiten von Jesus diskutierte man nun, aus welchem Grund man denn nur die Scheidung aussprechen dürfte. 5. Mose heißt es, wenn man etwas Schändliches an ihr gefunden hat. Was ist denn etwas Schändliches? Schändliches, das bedeutet Ehebruch, wenn die Frau fremdgegangen ist oder wenn sie gar zur Prostituierten geworden ist, sagten die einen. Etwas Schändliches, das ist schon, wenn sie das Essen hat anbrennen lassen, sagten die anderen. Also Jesus, was gilt nun? Was sagst du? Auf welche Seite stellst du dich? Jesus führt das Ganze zum Ursprung zurück, zum Beginn der Schöpfung. Gott hat den Menschen als Mann und Frau geschaffen, männlich und weiblich. Wörtlich, männlich und weiblich. Die Welt, zumindest die Menschenwelt, ist paarig, paarweise geordnet. Mann und Frau, männlich und weiblich, gehören als Gegenüber zusammen und ergänzen sich. Etwas anderes sind keine Schöpfungsvarianten, sondern Nöte oder Fehlentwicklungen, die in der gefallenen Schöpfung auftreten können. Da braucht es Hilfe, Erbarmen, Heilung und ein genaues Hören auf Gott und sein Wort, wie damit umzugehen ist. Gott schuf den Mann, den Menschen als Mann und Frau. Und er ist der Brautführer für Adam und Eva gewesen und er ist es immer wieder neu für jedes Paar. Gott ist der Erfinder der Ehe. Sie ist eine göttliche Stiftung. Deswegen wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Das steht in 1. Mose 2 und ist im Neuen Testament 4-mal zitiert, scheint also wichtig zu sein. Da wird nämlich in einem Satz ganz genial definiert, was Ehe ist und Ehe ausmacht. Ehe besteht wie ein Dreieck aus drei Seiten oder aus drei Eckpunkten. Als erstes verlassen. Der Mann verlässt Vater und Mutter. Für die Frau war das eh selbstverständlich. Aber auch der Mann muss seine Mama bitte schön verlassen, damit seine Frau nicht unter der Schwiegermutti leidet, die immer noch alles besser für ihren Sohn weiß. Die Verbindung Eltern-Kind wird getrennt, muss getrennt werden, damit nun Mann und Frau ganz und ausschließlich füreinander da sein können. Nicht gelöste Elternverbindungen bringen Ehen regelmäßig zum Scheitern, bis heute. Zumindest die innere Lösung muss erfolgt sein und muss klar sein. Dann kann man auch ein wunderbares Verhältnis zueinander, zu den Eltern und Schwiegereltern haben, keine Frage. Wenn das erstmal klar ist. Aber es geht noch um mehr. Dieses Verlassen war zu allen Zeiten ein öffentlich-rechtlicher Akt. Das heißt, da war die Gesellschaft beteiligt und einbezogen. Das war öffentlich klar und verbindlich. Da sind nicht zwei einfach mal privat zusammengezogen. Dieses Verlassen entspricht also heute der Eheschließung auf dem Standesamt bei uns. Das Zweite, der Mann hängt seiner Frau an. Ganz wörtlich, er klebt an ihr. Die beiden sind zusammengeleimt, die sind zusammengelötet, das bedeutet dieses Wort. In Liebe und Treue zusammengeschweißt. Und das Dritte, die zwei werden ein Fleisch sein. Damit ist die Sexualität gemeint, das körperliche Einssein, was nur dann wirklich funktionieren und gelingen kann, wenn man auch seelisch miteinander eins und wirklich verbunden ist. Aus zwei Menschen wird einer. Eins plus eins ist eins. Diese Gleichung gilt nur in der Ehe, sonst nicht in der Mathematik. Geschlechtsverkehr hat so nach der Bibel seinen Platz nur in der Ehe zwischen Mann und Frau. Punkt. Die Ehe ist das Gefäß dafür. So wie die Kaffeetasse und nicht die Untertasse oder das Tischtuch das passende Gefäß für den Kaffee ist. Gerade weil der Kaffee etwas Edles ist, eben deshalb gehört er an die Tasse und bitte nicht aufs Tischtuch. Und gerade weil Sex etwas so Kostbares ist, genau deshalb gehört er in die Ehe. Sex ist eine geniale Erfindung Gottes, die Menschen aneinander bindet, wie es enger wirklich nicht geht. Das weiß inzwischen auch die Forschung. Mann und Frau sind nicht mehr zwei, sondern eins. Was nun Gott zusammengefügt hat, zusammengespannt hat, das soll der Mensch nicht scheiden, nicht trennen. Eigentlich klar und logisch, oder? Ja, aber, und die Jünger fragen weiter, diskutieren weiter. Und Jesus macht noch einmal klar, wer sich scheidet von seiner Frau und heiratet eine andere, der bricht ihr gegenüber die Ehe. Und wenn sich eine Frau scheidet von ihrem Mann und heiratet einen anderen, bricht sie ihre Ehe. Das heißt zunächst, eine kürzere oder längere Trennung ist noch nicht dasselbe wie Scheidung und anschließende Wiederheirat. Vor Gott besteht nämlich eine Ehe fort, auch wenn die Partner sich getrennt oder gar geschieden haben. Weil die Ehe in der Bibel ein Bund ist und ein Bund ist nicht kündbar, die Möglichkeit der Versöhnung sollte offen bleiben. So wie Gott seinen Bund mit Israel eben nicht aufkündigt, auch wenn Israel abfällt und abgefallen ist. Nur der Tod beendet den Ehebund. In Matthäus fügt Jesus noch die Ausnahme der Unzucht, der Hurerei ein, die ja eh schon ein Ausbruch aus der Ehe ist. Und zur Unzucht zählt im Neuen Testament auch Homosexualität. Das ist die gesamtbiblische Linie. Die Ehe kann nur durch den Tod eines Partners aufgelöst werden oder eventuell durch die Unzucht eines Partners. Was machen wir nun heute damit? Wir können darüber diskutieren und sagen, das ist nicht mehr zeitgemäß. Stimmt. Das ist nicht zeitgemäß. Und das war es noch nie. Es ist nur gottgemäß, seinem Willen gemäß. Es entspricht nur dem Leben in seinem Reich, unter seiner Herrschaft. Er hält seinen Bund. Und die Ehe darf und soll das widerspiegeln. Das ist etwas Heiliges. Heilig heißt abgesondert für Gott. Ehe heißt, zwei Menschen sind abgesondert füreinander. Und wer für Gott abgesondert ist und Gott ganz gehört, der wird sich von Gott auch sagen lassen, was ihn ehrt und was er will und was nicht. Und er wird sich danach richten. Und wenn die Ehe scheitert, dann ist das ein Versagen und keine Tugend und nichts Normales. Scheidung ist der Totenschein für eine Ehe. Oder das Begräbnis einer toten Ehe, wo keine Wiederbelebung möglich war. Ein Arzt geht normalerweise nicht in seine Praxis oder ins Krankenhaus, um Totenscheine auszustellen. Er will heilen. Und er tut hoffentlich alles dafür, dass ein Mensch wieder gesund wird, wiederhergestellt wird. Und genau das sollten wir auch im Blick auf die Ehe so sehen und praktizieren. Dass wir uns mit allen Kräften und Möglichkeiten um Heilung und Wiederherstellung, Wiederbelebung bemühen. Uns auch helfen lassen. Von Fachleuten vielleicht. Leider bleibt trotzdem manchmal nur der Totenschein. Ja, es gibt auf dem Gebiet der Sexualität, der Ehe, viel Versagen. Weil Gott nicht mehr das Sagen hat und weil wir mehr oder weniger bindungsunfähig geworden sind, und liebesunfähig und unfähig in vielfacher Hinsicht. Und weil die Ehe vielen, vielen Angriffen ausgesetzt ist. Und nicht alle halten dem Stand. Übrigens, wer auf dem Gebiet der Ehe nicht versagt hat, ist deswegen noch lange kein besserer Mensch als jemand, der dort gescheitert ist. Es gibt überhaupt keinen Grund zur Hochmut an dieser Stelle. Es gibt keinen Grund, sich über Geschiedene oder Gescheiterte zu stellen. Es gibt aber auch keinen Grund, sich über Gottes Wort zu stellen. Versagen ist Versagen. Und Sünde ist Sünde, das heißt Zielverfehlung, da ging etwas daneben. Darüber kann man nur traurig sein. Und um Vergebung bitten. Und dann Vergebung empfangen. Dazu gehört der Prozess der Umkehr. Umkehren heißt nicht so weiterleben wie bisher, sondern heißt die Richtung ändern. Zurückzukehren zu Gottes Wort. Geh hin und sündige nicht mehr, sagt Jesus in solchen Fällen. Dazu sollte man sich auch noch einmal um die Ursachen des Scheiterns kümmern. Bitte. Und wie ist das mit der Wiederheirat? Das Neue Testament kennt sie, bis vielleicht auf eine Ausnahme, nicht. Im Alten Testament war sie durchaus normal. Das Gesetz kann Schaden begrenzen, aber nicht Herzen ändern. Manchmal kann nur die Not und die Sünde noch einigermaßen geordnet werden. Dann sollte man das auch tun. Aber kam Jesus und der Heilige Geist nicht, um die Herzen zu erneuern? Wer selbstverständlich einfach wieder heiratet, hat weder Gott verstanden, noch hat er das Wesen der Ehe verstanden, noch das Wesen der Sünde, noch wozu Jesus gekommen. Und wenn jemand seine Schuld erkennt und bekennt oder seinen Anteil an dem Ganzen, wenn er Vergebung empfangen hat, dem ehemaligen Partner vergeben hat und ihn um Verzeihung gebeten hat auch, wenn die Ursachen des Scheiterns bereinigt wurden, sodass die berechtigte Hoffnung besteht, dass alte Fehler sich nicht in einer neuen Beziehung wiederholen, dann bleibt es immer noch eine Not, aus der wir keine Tugend machen dürfen. Noch einmal, auf ein neutestamentliches Wort kann man sich hier nicht direkt berufen. Dennoch dürfen wir wissen, Gottes Barmherzigkeit ist größer als unser Versagen. Gott kann Neues schaffen. Und das beginnt mit Vergebung. Er kann Wiederherstellung schenken, dass ein Mensch wieder ganz wird und wieder heil wird. Vielleicht gewinnt er nach seinem Zerbruch ein höheres Maß an Reife. Und vielleicht erfasst er dann noch viel tiefer, was es bedeutet, dass Gott gnädig ist. Unter solchen Umständen kann vielleicht auch ein Neuanfang möglich oder gewagt werden. Nicht leichtfertig. Mit diesem Thema kann man nicht leichtfertig werden, weil es viel zu kostbar ist. Sie haben alle Freiheit, das ganz anders zu sehen und zu praktizieren. Ich habe zunächst nur weitergegeben, was Jesus und was die Bibel dazu sagt. Und dann habe ich noch etwas ergänzt, was so nicht im Neuen Testament steht, aber wo ich denke, dass ich das so sagen darf. Sie können sich über das Wort Gottes stellen oder darunter. Sie können Ihr Leben selbstbestimmt leben oder von Gott bestimmen lassen. Oder sagen, ja, mit Gottes Hilfe. Ich will, aber allein schaffe ich das nicht, Gott hilf mir. Das größte Vorrecht ist es, Gott zu gehören, unter seiner Herrschaft zu leben, in seinem Reich. Und dabei können wir am meisten von den Kindern lernen. Sie sind darin Vorbild, sagt Jesus. Die Gottesbeziehung ist das Kostbarste, was wir haben können. Und dies sollte sich dann in der zweitkostbarsten Beziehung widerspiegeln, wo sie gegeben ist, in der Ehe. Gott möchte keine Brüche. Er möchte, dass zusammenkommt und zusammenbleibt, was zusammengehört. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Wir beten. Vater im Himmel, du liebst uns Menschen. Du willst, dass wir deine Liebe teilen und weitergeben. Du würdigst uns, dass unsere Liebe und Treue deine Liebe und Treue widerspiegeln darf. Du gibst deinen Segen zur Freude aneinander und lässt daraus neues Leben entstehen. Danke. Wir bitten für unsere Ehen und Familien. Schenke ein Miteinander, das dich ehrt. Hilf uns, einander mit deinen Augen zu sehen. Wo wir Schwächen wahrnehmen, öffne uns die Augen für die Würde, die du jedem gegeben hast. Hilf uns zu erfassen, was Vergebung und Neuanfang bedeuten und möglich machen. Wir bitten für unsere Kinder, die heute so schnell erwachsen werden müssen und mit Dingen konfrontiert werden, die sie überfordern. Hilf uns, in ihnen das Ursprüngliche zu sehen und zu fördern. Wir bitten für Ehen und Familien, die in Not sind. Lass sie Hilfe suchen und finden. Gib Mut zu klaren Entscheidungen nach deinem Wort. Wir bitten für die, die gescheitert sind. Lass sie Vergebung und Heilung finden und zeige ihnen deinen Weg. Wir bitten für die, die allein leben oder allein leben müssen. Lass sie ihre Berufung finden und so leben können, dass ihr Leben erfüllt ist. Erbarme dich über unsere Kirche, dass sie nicht dem Zeitgeist huldigt, sondern dein Wort in der Kraft des Geistes ausrichten kann, damit Menschen dein Heil und deine Hilfe finden. Und wir bitten für unseren Staat, dass er nicht fördert, was Menschen und ihre Bindungs- und Liebesfähigkeit zerstört, sondern Rahmenbedingungen schafft, unter denen sich Menschen nach deinem Willen entfalten können. Amen.